Ich habe euch einen Text mitgebracht, der lautet wie folgt. Warmherzig, großzügig und liebevoll, stets die helfende Hand. Gütig, klug und aufgeschlossen, aufopfernd und tolerant. Stets ein offenes Ohr für jeder Mann und Frau und jederzeit immer Vorbild, immer selbstlos in stiller Bescheidenheit. Das hört sich ganz gut an, oder? Was hier klingt wie so ein Bewerbungsschreiben für die nächste Heiligsprechung bei den Katholiken, das ist es jetzt hier nicht. Es ist auch keine Stellenbeschreibung für die Nachfolge von Mutter Teresa, sondern es ist ein Auszug von einem Lied von Reinhard May. Und in diesem Lied, das wahre Leben, singt er über Todesanzeigen. Und dieser Text, den hat er anscheinend an irgendeiner Todesanzeige gefunden. Er hat festgestellt, dass Todesanzeigen der Ort ist, wo am meisten geheuchelt wird. Wo am meisten Menschen nochmal in den Himmel gelobt werden, obwohl sie das doch gar nicht verdient haben. Aber wer würde denn schon in eine Todesanzeige reinschreiben, der Typ war längst fällig? Oder wie Reinhard May das ausgedrückt hat, ewig hat der Sack genörgelt, hat uns jeden Spaß verpatzt, endlich und viel zu spät ist die alte Ratte abgekratzt. Das würde auch keiner machen. So ehrlich ist man doch nicht. Reinhard May, der singt mit Recht darüber, dass wenn man die Todesanzeigen liest, dass man den Eindruck bekommt, die guten und edlen Menschen, die sterben alle und alle ekligen Typen, die bleiben hier auf der Erde. Den Eindruck könnte man bekommen. Man legt halt Wert auf Pietät und Anstand. Ein letztes Mal soll der Tote noch einmal gut dastehen. Seine Schwächen und seine nicht so guten Dinge, da muss man noch einmal drüber hinwegsehen. Einmal sollte der gute Schein doch gewahrt werden und sei es vor den Nachbarn, obwohl die das schon längst wissen, wie der Typ war. Worte können so etwas wunderbar überdecken. Und heute Morgen soll es auch um ein Ehepaar gehen, das sich ganz viele Gedanken darüber gemacht hat, was die Nachbarn denken. Nein, eigentlich, was die Gemeinde denkt. Über sie vor allen Dingen. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie sie gut dastehen, einen richtig guten Eindruck machen. Aber mit ihrem Plan, den sie dann entworfen haben, da hat das nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Und sie haben ihre Angehörigen ganz schön in Not gebracht, was ihre Todesanzeige angeht. Nämlich bei der Frage, wie kriegen wir die jetzt ungeheuchelt hin? Und vielleicht lest ihr mit die Apostelgeschichte, denn es geht heute Morgen um den Text aus Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11. Das kommt in der nächsten Woche in der Bibellese dran. Ich lese sie gerne vor, ihr könnt hier vorne mitlesen, aus der Guten Nachricht Übersetzung. Apostelgeschichte 5. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land. Hananias behielt mit Wissen seiner Frau einen Teil des Geldes zurück. Das Übrige brachte er und legte es den Aposteln zu Füßen. Doch Petrus sagte zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist und behältst einen Teil vom Erlös deines Feldes für dich? Du hättest ja das Land behalten können und nachdem du es verkauft hattest, auch das Geld. Warum hast du dich auf dieses falsche Spiel eingelassen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, brach er zusammen und starb. Ein gewaltiger Schrecken packte alle, die davon erfuhren. Ein paar junge Männer standen auf, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie: Sag mir, habt ihr das Feld zu diesem Preis verkauft? Ja, antwortete sie, zu diesem Preis. Da sagte Petrus: Warum habt ihr euch verabredet, den Geist des Herrn herauszufordern? Ich sag dir, vor der Tür stehen schon die Leute, die deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel sie vor seinen Füßen zu Boden und starb. Die jungen Leute kamen herein, sahen sie tot daliegen, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein gewaltiger Schrecken packte die Gemeinde und alle, die davon hörten. Ananias und Sapphira sind jetzt berühmt. Dummerweise nicht für das, was sie angestrebt hatten. Sie sind Anti-Vorbilder für die Gemeinde. Sie sind Hauptdarsteller in der ersten schmutzigen Geschichte, im ersten schmutzigen Zwischenfall in der Gemeinde. Dabei hatten sie genügend gute Vorbilder. Johannes und Petrus, die besonders mutig waren und sich auch vor den Pharisäern nicht versteckten. Sie wurden verhaftet dafür, dass sie das Evangelium verkündeten. Sie wurden geschlagen dafür und gingen trotzdem wieder hin. Der Gelähmte, der geheilt wird und durch den Tempel springt voll Freude und alle möglichen Leute ansteckt, weil er jedem sagt, dass Gott ihn geheilt hat, was an ihm passiert ist. Oder Josef, den Zyprer, das ist auch ein Vorbild. Er wurde auch Barnabas genannt von den Aposteln, weil er anderen besonders viel Mut machte. Der konnte andere besonders gut trösten. Und das tat er mit seinem ganzen Sein. Er hatte nämlich auch Land verkauft vorher und spendete das ganze Geld, was er von diesem Land, von diesem Grundstück eingenommen hatte, für die Armen in der Gemeinde. Und das brachte ihm große Anerkennung ein. Das lief damals öffentlich ab, nicht per Überweisung oder Klingelbeutel, wo nur der Nachbar sieht, was man da reintut. Und mit diesem Geld wurden die Armen versorgt. Denn damals gab es kein Sozialamt. Man darf das hier nicht verkehrt verstehen. Hier geht es nicht um christlichen Kommunismus. Hier geht es auch nicht um Gütergemeinschaft. Sprich, ich kann mich bei den anderen bedienen, wie ich will. Das gab es damals nicht. Jeder konnte selber entscheiden, wie viel er in die Gemeinde gibt, wie viel er dort reintut. Was der Gemeinschaft gut tat, war wichtig. Und die Armen, die damals ja am Rande der Gesellschaft waren, die waren im Mittelpunkt. Deshalb gab man Geld, damit sie versorgt waren. Ananias und Sapphira sehen jetzt dieses Vorbild von Josef bzw. Barnabas, diesem Zyprer, der sein Geld abgibt. Und das bringt sie auf eine Idee. Sie können auch was für die Armen tun. Sie haben Land. Aber es ist nicht, wie es scheint. Und das ist die erste Erkenntnis aus diesem Text. Es ist nicht, wie es scheint, und das kommt raus. Der Schein ist bei Gott keine Alternative. Man kann sich vielleicht die Reaktionen vorstellen. Vielleicht könnten wir sie uns heute Morgen auch mal vorstellen. Stellt euch vor, da kommt jemand nach vorne und sagt, hier, ich habe ein Grundstück in Heidelberg verkauft und ich gebe die 70.000 Euro hier der Gemeinde. Das wäre mal eine Sache. Vor allen Dingen, was gibt es dann für Reaktionen? Man kann sich das förmlich vorstellen, wie das dem Hananias gekitzelt hat. Da kommt er dann endlich in die Gemeinde und die Leute in der Gemeinde, die sehen ihn, die Gemeinschaft sieht ihn und er legt diesen dicken Beutel Geld vor dem Petrus hin. Der bekommt jetzt richtig Aufmerksamkeit, der bekommt seinen großen Auftritt und er bekommt sein Gespräch mit Petrus, dem großen Apostel der Gemeinde. Allerdings etwas anders, als er sich das vorgestellt hat. Denn mit dieser Spende, da erweckt er einen Anschein, dass er alles spendet, was er eingenommen hat. Dass er sich genauso großzügig verhält wie Josef. Und das stimmt nicht. Hananias lügt und Petrus durchschaut die Situation sofort. Doch es geht Petrus gar nicht so sehr darum, was er auf die Seite geschafft hat. Petrus konzentriert sich nicht auf diese Sünde, sondern er konzentriert sich auf die Heuchelei. Er beanstandet nicht, dass er nur irgendeinen Teil bringt. Das hätte ja Gott gefreut. Der Schein ist aber keine Alternative für Gott. Gott liebt Ehrlichkeit, Gott liebt Aufrichtigkeit. Wenn Hananias hier nach vorne gekommen wäre und gesagt hätte, hier habt ihr einen Teil des Geldes, was ich von dem Grundstück bekommen habe, wäre das alles kein Problem gewesen. Gott hätte sich gefreut darüber. Hananias und Sapphira, das sind keine Geizhälse. Sie waren Diebe und Lügner. Und das sagt Petrus hier. Es geht den beiden nur darum, ihren Glanz ein wenig aufzupolieren, einen guten Ruf mit dieser Spende zu bekommen. Aber den Preis dafür, den wollten sie nicht bezahlen. Sie haben keinen Anspruch auf diesen guten Ruf, den sie haben wollen. Sie heucheln Liebe zu den Armen und sie lieben sich selber am meisten. Sie heucheln volle Hingabe und geben doch nicht alles hin. Sie heucheln absoluten Glauben, aber leben Unglauben, weil sie auf ihr Geld vertrauen. Sie heucheln verbindende Gemeinschaft, die füreinander sorgt. Und sie sorgen vor allen Dingen für sich selber. Sie leben Egoismus. Und diese Sünde, die sie da einmal begangen haben, die fesselt sie. Die führt nämlich in die nächste Lüge. Man sieht es da bei der Sapphira. Und Petrus fragt sie sogar in der zweiten Szene, nach 3 Stunden, nachdem ihr Mann schon längst tot ist, fragt er sie sogar noch, habt ihr das getan? Er gibt ihr die Chance zu einer Umkehr. Und was macht sie? Sie nutzt sie nicht, sie lügt. Die Sünde, die spielt in diesem Moment ihr etwas vor. Da kommen Gedanken wie, naja, das wird schon keiner merken. Naja, es ist ja auch keine echte Sünde. Eigentlich ist es ja noch nicht mal eine Lüge, denn es ist nur ein Teil der Wahrheit. Den anderen verschweige ich ja. Aber wir tun doch etwas Gutes. Gott kann doch eigentlich stolz auf uns sein, dass wir so viel Geld geben, oder? Und sie bekommen Angst, sich ihrer eigenen Schuld zu stellen, denn damit verlieren sie ja ihr Gesicht. Wenn das rauskommt, dann führt das zu Enttäuschung, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch bei sich selber. Da kann man vor Scham ja nur in den Boden versinken. Man will einfach gut dastehen. Man will etwas zeigen. Und darauf haben sie sich abonniert. Und bei Gott ist es ja auch nicht so ganz einfach, gut dazustehen. Und in der Gemeinde ist es doch genauso wenig einfach. In unserer Welt um uns herum ist es doch wesentlich einfacher. In Sportlerkreisen ist es einfach. Da muss ich nur einen Rekord knacken, dann bin ich der Held. Und so heißt der auf der Vereinsebene im TSG Rohrbach. Da bin ich schon wer in meinem kleinen Kreis. Oder als Fußballer muss ich nur ein besonderes Tor schießen. Dann bin ich nicht mehr der Depp vom letzten Jahr, sondern dann bin ich der Held. Ihr versteht schon, was ich meine. Oder unter Künstlern. Unter Künstlern ist es wunderbar, wenn ich einmal den Durchbruch geschafft habe. Da habe ich einmal einen Roman geschrieben und das ist der Nummer-1-Hit. Oder ich habe ein besonderes Lied geschrieben, endlich oben in der Hitliste. Oder ich male ein Bild und das verkauft sich furchtbar teuer. Damit habe ich Ehre. Damit habe ich Anerkennung. Bei Akademikern, da wird man hoch geachtet, wenn man summa cum laude absolviert. Meistens auf jeden Fall. Vor allen Dingen dann, wenn ich wichtige Artikel in irgendeiner Fachzeitschrift publizieren kann. Dann bin ich angesehen. Und in der Gemeinde? Was zählt denn da? Beten? So die frommen Leistungen? Fasten, Beten, Spenden, Engagement, Zeit? Eigentlich sollte es ja immer dabei um Gott gehen, aber häufig geht es auch um den Beifall der anderen. Zur vollen Leistung, da hat man manchmal weder Lust noch Kraft, aber das Ansehen, das möchte man trotzdem gerne mitnehmen. So kommt es zur Heuchelei, eine Scheinleistung und zur Lüge. Jesus, der warnt recht früh schon vor Heuchelei. Und zwar im Zusammenhang mit den Pharisäern. Das waren die Allerfrömmsten in Israel. Und sie waren besonders gefährdet, denn die beteten an jeder Ecke laut und deutlich, damit es jeder hören kann. Und beim Fasten, da haben sie besonders gelitten und man konnte ihnen das ansehen. Und selbst bei den Gewürzen, also wenn ihr an das Frühstücksei heute Morgen denkt und das Salz, was ihr da drauf gestreut habt, von dem Salz haben die Pharisäer noch ein Zehntel weggetan für die Gemeinde, beziehungsweise für die damaligen Spenden. Selbst das ein Zehntel davon, ich weiß nicht, ob ihr das heute Morgen mal anfangen oder morgen früh mal anfangen wollt, das ist ganz schön mühsam. Auf der einen Seite eine wahrhaft große Leistung, aber Jesus hat dazu seine ganz eigene Meinung. Er sagt, schön weiß bemalte Gräber seid ihr. Von außen schön anzusehen, aber innen voll mit Müll und toten Knochen. In Matthäus steht diese Bibelstelle. Getünchte Gräber. Von außen schön anzusehen und innen tot. Es hört sich gut an, wenn man hört, wie konsequent sie leben. Aber ihnen geht es nicht um Gott, sondern um sich selber. Das fromme jüdische Leben war damals geprägt von eben dieser Heuchelei. Und deshalb warnt Jesus vor Heuchelei. Denn sie vergiftet das geistliche Leben in der Gemeinde. Und ist sie einmal da, dann ist das wie eine Blutvergiftung. Simon, du sitzt hier vorne, glaube ich. Ist sie einmal da, Heuchelei in der Gemeinde, dann ist das wie eine Vergiftung. Das durchzieht diese ganze Gemeinschaft. Wäre die Heuchelei von Hananias und Sapphira nicht damals aufgedeckt worden, dann wäre diese offene Gemeinschaft, die es damals gab, kaputt gegangen. Und den Satz, in der Gemeinde gibt es furchtbar viele Heuchler, den hätte man damals schon von Anfang an gehört. Man ahnt, warum Gott so drastisch hier eingreift. Denn Gott nimmt das persönlich. Gott lässt sich nicht belügen. Und Petrus sagt hier, du hast Gott belogen. Interessanterweise Gott. Und das wirft eine besondere Frage auf. Wenn Gott unsere Schuld so ernst nimmt, so persönlich nimmt, nehme ich die auch so ernst und persönlich? Wie gehen wir denn mit Versagen um? Wie gehen wir denn mit dem netten Schein um, den wir manchmal produzieren, mit unserer Heuchelei? Und ich möchte nicht mit dem Finger auf irgendjemanden hier zeigen, denn es trifft zuallererst uns. Es wäre leicht, jetzt hier Vorbilder aus Politik und Wirtschaft zu nennen, die heucheln. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck dieser Bibelstelle. Es geht nicht darum, eine Gesellschaftskritik hier zu üben. Es geht um uns, um dich und mich. Es geht um die Dinge, die wir verkehrt machen, wo wir schuldig werden an anderen, vor allen Dingen aber an Gott selber. Wir sollen diese Ebene zwischen Gott und uns reinhalten. Gott möchte uns vergeben. Gott ist der allererste Ansprechpartner. Nicht Petrus sagt, du hast mich jetzt furchtbar verletzt, Hananias, jetzt bin ich aber böse auf dich. Nein, Petrus sagt, Gott ist belogen worden. Du belügst Gott. Das ist die Ebene, die du reinigen sollst. Deshalb lass uns darauf achten, auf diese Ebene zuallererst. Natürlich sollen wir auch unsere zwischenmenschliche Beziehungen immer wieder neu reinhalten. Unsere Fehler, die wir begehen, dass wir diese auch bereinigen. Und manchmal dauert das lange und manchmal ist es ein harter Weg. Diese Ebene von Mensch zu Mensch, die darf genauso bereinigt werden. Dazu schenkt Gott seine Vergebung. Aber genauso wichtig ist die Ebene nach oben. Und darf ich eine private Frage stellen für dich ganz persönlich? Wie sieht es denn aus in deinem Gebet jeden Tag? Nimmst du da deine Sünde ernst? Beichtest du vor Gott, was du getan hast? Sorgst du dafür, dass diese Ebene nach oben hin freigehalten wird? Gott nimmt deine Sünde ernst. Gott lässt sich nicht belügen. Gott lässt sich auch nicht betrügen. Gott hasst Heuchelei. Und deswegen sollen wir das ernst nehmen. Er will Ehrlichkeit. Gott will eine Gemeinde ohne trügerischen Schein. Denn Schein führt nicht zur Anerkennung. Ein zweiter Punkt. Gott herrscht im Gemeindedasein. Gott herrscht im Gemeindedasein. Gott der geht gegen Hananias und Sapphira ziemlich drastisch vor. Ihre Heuchelei, die sie hier betreiben, die bestraft er mit dem Tod. Die fallen beide tot um. Und so mancher, der diese Geschichte hier liest, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, den stößt diese Geschichte eigentlich ab. Vor allen Dingen diese Härte, die da drin ist. Am liebsten würde der eine oder andere das hier herausstreichen. Denn was ist das denn bitte für ein barbarischer Gott? Was ist das denn für ein Gott, der seine Kinder einfach sterben lässt? Da erlaubt man sich einen Fehler und schon schlägt Gott mit aller Härte zu. Da bekommt das Bild von diesem lieben, schönen, netten Gott doch ein paar Risse, oder? Manche versuchen, Gott ein bisschen in Schutz zu nehmen. Die sagen, Hananias und Sapphira, die sind ja selber schuld. Die anderen sagen, na ja, Hananias und Sapphira, vielleicht hatten sie einen schlechten Cholesterinwert und bei diesem Schock konnten die nur Totunfall. Das ist also quasi, ja, logisch, dass sie tot umfallen müssen dort, wenn sie das Gesicht verlieren vor allen Leuten. Manche schieben die Schuld auch Petrus zu, der hätte einen Fluch über die beiden ausgesprochen, deswegen fallen sie tot um. Man kann das jetzt versuchen, irgendwie hinzudrehen und zu wenden. Hananias und Sapphira, die sterben nicht, weil sie dem Stress nicht gewachsen wären. Sie sterben, weil Gott sie bestraft, weil Gott sie ausschließt aus dieser Gemeinschaft aus der Erde. Es gibt mehrere Situationen in der Bibel, wo Gott so deutlich straft. Im Alten Testament ist das vor allen Dingen deutlich. Im Neuen Testament sind wir das ja nicht so richtig gewohnt. Im Alten Testament gibt es ganz viele Situationen. Man kann nur denken an Sodom und Gomorra. Da kommt das Urteil Gottes in Form von Feuer. Gott löscht die Sippe von Korach aus, die sich gegen Mose auflehnt. Da tut sich die Erde auf und die verschluckt die ganze Sippschaft. Oder der Josua. Der war dabei, das gelobte Land zu erobern und hat die erste Stadt eingenommen und das Ganze, was erobert wurde, das ganze Gut, was dort gefunden wurde, das sollte Gott gehören. Doch einer bedient sich, der Achan. Der findet ein paar Kleider schön und der findet ein paar Goldbarren und die verscharrt er unter seinem Zelt. Und das Unglück nimmt seinen Lauf, der Typ, der hat sich was auf die Seite geschafft. Gegen Gottes Gebot. Und bei der zweiten Stadt geht es schief. Es wird aufgedeckt, dass einer sich bedient hat. Interessanterweise benutzt die Bibel das gleiche Wort bei Achan wie bei Hananias und Sapphira. Die beide haben etwas auf die Seite geschafft. Das ist das Wort, was hier in beiden Fällen gebraucht wird. Und Achan aus dem Alten Testament, der muss auch sterben. Das Volk Gottes war damals tief betroffen. Sie nannten den Ort damals, an dem Gott Achan verurteilte, das Unglückstal. Die Gemeinde, die Menschen, die Juden, die hier zusammen waren, die kannten diese Geschichte. Die hatten diesen Schreck immer wieder gehört und vielleicht sogar gelesen. Und jetzt waren sie selber betroffen. Denn jetzt war es jemand aus den eigenen Reihen. Vers 11 wird das beschrieben. Ein gewaltiger Schrecken packte die gesamte Gemeinde und alle, die das hörten. Gott schüchtert ein. Gott erschreckt. Wie ein eigenartiger Gedanke, oder? Wann seid ihr denn das letzte Mal von Gott erschreckt worden? Wann seid ihr das letzte Mal von ihm eingeschüchtert worden? Und wohin hat das geführt? Hat uns Gott schon mal so richtig am Kragen gepackt und uns gezeigt, wo es lang geht? Dass er Dinge in unserem Leben nicht duldet? Und wohin hat das geführt? War es vielleicht ein offenes Wort, was an uns kam? Ein Mensch, der uns irgendwelche Dinge gesagt hat? Wie haben wir da reagiert? Betroffen? Demütig? Oder haben wir das abgewehrt? Uns vielleicht sogar gewehrt? es überhört. Vielleicht sogar relativiert. Vielleicht sogar noch nicht einmal Gott zugeschoben. Wir verbinden so viel Gutes, Heilendes, Rettendes mit Gott, dass es uns manchmal schwerfällt, seine Heiligkeit und seine Ernsthaftigkeit so wahrzunehmen, das damit in Einklang zu bringen. Sehr schnell sind wir dann dabei, von Menschen, die ernsthaft und wirklich konsequent Jesus nachfolgen und dann auch konsequent leben, ihnen zu unterstellen, dass sie lieblos sind, dass sie unlautere Motive haben, dass sie sich irgendwie besonders darstellen wollen, sich profilieren wollen. Aber wann haben wir uns das letzte Mal vor Gott erschreckt, von ihm einschüchtern lassen? Gott handelt hier, und zwar ganz drastisch. Und es bewirkt Ehrfurcht in diesem Gemeindedasein. Hätte er nicht gehandelt, dann hätte man begonnen, an Gottes Gegenwart in der Gemeinde zu zweifeln. Lässt sich Gott das gefallen? Wäre die Frage gewesen. Hat Gott nicht versprochen, durch seinen Geist in der Gemeinde gegenwärtig zu sein? Ist er überhaupt allwissend und allgegenwärtig, allmächtig? Oder ist er nur eine Illusion, dass so etwas passieren kann? Gott macht in der Startphase seiner Gemeinde klar, dass er das Ruder voll in der Hand hat und dass an ihm nichts vorbeigeht. Niemand sonst, auch nicht der Teufel, keiner hat Zugriff. Und Petrus sieht diese Situation sehr deutlich als Angriff des Teufels. Petrus fragt nämlich, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Hier wird Satan gar nicht angesprochen, hier wird Hananias angesprochen. Der Satan versucht, diese Gemeinde zu diskreditieren. Erst von außen durch die Verhaftung von Petrus und Johannes und nun von innen durch Heuchelei. Gott stellt klar, ich herrsche in meiner Gemeinde und zwar mit meinem Geist. Und wer den anlügt, der stellt die Gemeinde in Frage, die Idee von Gemeinde. Lukas benutzt das zum allerersten Mal, das Wort Gemeinde hier, Ekklesia, Gemeinde Gottes. Und damit zeigt er etwas vom Wesen hier der Gemeinde. Und das sind drei Punkte, die ich hier mal aufgelistet habe. Das erste, Gemeinde bedeutet, das sind Menschen, die von Gott herausgerufen wird. Das ist eine Gemeinschaft von geretteten Menschen. Und jeder ist dazu eingeladen, gerettet zu werden. Das ist Gottes großer Plan, Gottes großes Angebot für jeden. Aber das Wort Ekklesia bedeutet noch mehr. Das bedeutet auch, dass es eine Versammlung ist, eine gottesdienstliche Versammlung. Wir treffen uns hier nicht zum Spaß am Sonntagmorgen, denn hier steht am Sonntagmorgen Gott im Mittelpunkt und nicht das eigene Ego und kein Mensch soll im Mittelpunkt stehen. So etwas lässt Gott nicht zu. Gemeinden, die einen Mensch im Mittelpunkt stehen haben, müssen sterben. Die haben keine Zukunft, denn Gott will mit seinem Geist und durch seinen Geist in der Gemeinde herrschen. Und das Dritte, was Ekklesia, was Gemeinde bedeutet, dass wir das allerletzte Aufgebot Gottes sind, bevor er wiederkommt. Wir sind das allerletzte Aufgebot, das allerletzte Angebot. In unserer Gemeinschaft soll Gottes Herrschen zuerst sichtbar werden. Deswegen sind wir hier. Das bedeutet Gemeinde. Das ist das Bild, was Lukas hier von Gemeinde zeichnet, in Gottes Ehre zu arbeiten, in seiner Kraft. Und mittendrin ist Gott immer wieder. Sogar in Heiligkeit, Gerechtigkeit und Tod. Jetzt ist es so, dass Gott heutzutage nicht mehr so viele Todesurteile ausspricht. Ich muss sagen, darüber bin ich durchaus dankbar. Ich weiß nicht, wie viel wir hier noch wären. Einschließlich mir selber. Doch die Ernsthaftigkeit und diese Kompromisslosigkeit, mit der Gott hier arbeitet, die provoziert zum Nachdenken. Sind wir auch so für diese Gemeinde? Sind diese Punkte, die hier aufgezählt sind, auch Gemeinde für mich? Gebe ich meinen Teil dazu? Bin ich wirklich Teil so einer Gemeinschaft von fehlerhaften Menschen, die gerne ihre eigenen Fehler zugibt und gerne Fehler vergibt? Eine Gemeinschaft, die die Maßstäbe Gottes, die er hier in seiner Bibel manifestiert hat, ihr auch lebt im Alltag und auch kennt. Eine Gemeinschaft, die Gottes letztes Angebot sind für seine kranke Welt, die Gottes letztes Aufgebot ist und sich auch so versteht. Das provoziert dieser Text. Gott will keinen Schein, Gott will keine Heuchelei in seiner Gemeinde, keine nette Fassade, die mal wieder gestrichen wird. Gott möchte jeden hier ungeschminkt, mit allen Ecken und Kanten, weil er etwas Gutes aus uns machen kann, aus uns machen wird. Er will mit uns Gemeinde bauen, seine Gemeinde, in der er im Mittelpunkt steht, mit all seiner Größe und Macht und seiner Herrlichkeit. Er steht im Mittelpunkt. Wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir uns danach sehnen, dafür beten, dann brauchen, können wir Gott fürchten, ihn ehren. Und dann ist es uns auch egal, was in unserer Todesanzeige steht. Denn Gott ist in der Mitte. Ihn wollen wir ehren. Amen.